Willkommen zu den von Radio Prager Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Geberlova mit den aktuellen Nachrichten. Das Abgeordnetenhaus in Prag befasst sich heute mit zwei Gesetzesvorlagen, die sich auf die tschechische Geschichte beziehen. Gesetzlich fixiert und damit gewürdigt werden sollen die Verdienste des zweiten tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš um den gemeinsam mit seinem Vorgänger Tomáš Garrigue Masaryk gegründeten Staat. Zum Zweiten geht es hierbei um einen Gesetzentwurf, mit dem die Zahl der bedeutenden Tage im tschechischen Kalender um den 27. Juni als Gedenktag für die Opfer des Kommunismus erweitert werden soll. Das Bezirksgericht in Děčín hat heute die Verhandlungen im Fall der Klage von František Oldřich Kinský auf den 28. November vertagt. Kinský, dessen Vermögen nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Beneš-Dekrete konfisziert wurde, fordert die Rückgabe eines Forsthauses im Bezirk von Děčín. Der Anwalt von Kinský hat jetzt zunächst um Vorlage und Überprüfung von weiterem Beweismaterial ersucht. Mit einer Klage von 40 Wehrdienstsoldaten gegen den Staat hat sich heute Vormittag das Gericht des 6. Prager Stadtbezirks befasst. Die Kläger verlangen während ihres Wehrdienstes vom Verteidigungsministerium den gesetzlich festgelegten Mindestlohn ausbezahlt zu bekommen. Gegenwärtig erhalten sie 500 bis 750 Kronen, ca. 25 Euro monatlich, wobei der Mindestlohn 6.200 Kronen, also ca. 200 Euro pro Monat beträgt. Mit dem Hinweis auf gültige Gesetze hat das Gericht der Forderung der Kläger nicht entsprochen. Diese kündigten jedoch ihre Entscheidung an, in die Berufung zu gehen. Und zum Schluss noch eine Warnung der Meteorologen. Im Süden und Südosten Böhmens wird es in der heutigen Nacht und am Freitag schneien. Da die Temperaturen in der Nacht auch in niedrigeren Lagen unter Null liegen sollen, besteht Glatteisgefahr. Am Wochenende und am Anfang der kommenden Woche soll sich die Glatteisgefahr auf die ganze Tschechische Republik ausbreiten. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Markéta Maurová.
Tagesecho.
Wir stellen die Pläne von Innenminister Stanislav Gross vor, mit denen er härter gegen Kriminalität und Korruption in Tschechien vorgehen will. Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen auf den EU-Beitritt steht auch ein Gesetz über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen auf der Tagesordnung, unser weiteres Thema. Dies und mehr hören Sie im Tagesecho, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Dem aktuellen Blog folgt heute, wie an jedem Donnerstag, die Sendereihe Begegnungen. Kriminalität und Korruption in Tschechien haben im letzten Jahr noch weiter zugenommen, weshalb die Opposition bereits den Rücktritt von Innenminister Stanislav Gross und Polizeipräsident Jiří Kolář gefordert hat. Doch die Reaktion des ehrgeizigen Ressortchefs für innere Sicherheit ließ nicht lange auf sich warten. Am Mittwoch hat er bereits eine härtere Gangart bei der Verbrechungsbekämpfung angekündigt. Wie diese im Einzelnen aussehen soll, dazu Näheres von Lothar Martin.
Die Polizeidienststellen in der Tschechischen Republik laufen Gefahr, sich immer weiter von ihrem eigentlichen Einsatzgebiet, den Schauplätzen mit der höchsten Kriminalität, zu entfernen. Denn längst hat sich das kriminelle Treiben der Einbrecher und Diebe verlagert. In Prag zum Beispiel weg vom Stadtinneren hinaus an die Peripherie der Metropole, wo sich in den Supermärkten, den dazugehörigen Parkplätzen und in den Villenvierteln die meisten Diebstähle und Eigentumsdelikte eignen. Deshalb will auch Minister Gross seine Polizisten wieder näher an die Orte des Geschehens heranführen, Dienststellen verlegen und den polizeilichen Aufgaben- und Einsatzbereich reorganisieren. Besonders die Prager Polizeiverwaltung erwarte eine grundlegende Umstrukturierung, sagte Gross. Ganz stark abgebaut werden zum Beispiel Kommandeursstellen, wogegen sich die Anzahl der aktiv in die Verbrechensbekämpfung eingreifenden Polizisten um einige hundert erhöhen soll. Die auf dem Tisch liegenden Vorschläge des Innenministers seien zwar noch nicht gebilligt, doch bis Ende der Woche sollte dazu eine Entscheidung getroffen werden, gab die Sprecherin der Prager Polizeiverwaltung Eva Proschowa am Mittwoch bekannt. An diesem Tag ließ Stanislav Gross ebenso verlauten, dass er die Schaffung einer neuen Polizeispezialeinheit zur Aufklärung und Bekämpfung der Korruption anstrebe. Diese Einheit soll unter anderem so geschult werden, dass sie befugt und befähigt sein wird, als ein Mittel ihrer Einsatzmethoden auch fingierte Bestechungsgelder anbieten zu können. In absehbarer Zeit gelte es, so der Minister, bei einer Reihe von Personen den sogenannten Integritätstest zu machen. Welcher Personenkreis ihn zu fürchten habe, dazu sagte Stanislav Gross.
Takže ta by se týkalo příslušníků bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, státních zástupců, státních zaměstnanců.
Also dieser Test würde die Angehörigen der Polizei- und Sicherheitseinheiten ebenso betreffen wie jene der militärischen Streitkräfte. Außerdem beträfe er Staatsanwälte, staatliche Angestellte, Beamte, Angestellte der territorialen Selbstverwaltung in den Kreisen und Bezirken sowie öffentliche Funktionäre, worunter wir Verfassungsvertreter und Richter verstehen. Eine ziemlich bekannte Zielgruppe, wie es scheint. Doch Amts- und Machtmissbrauch haben zuletzt auch in Tschechien zugenommen, sodass es bereits Not tut, den gewissenhaften Steuerzahlern und Wählern gegenüber mehr Einsatz und Willen zur Veränderung zu zeigen. Die entsprechenden Gesetzesentwürfe soll der Innenminister bis Mitte nächsten Jahres vorlegen.
Der EU-Beitritt der Tschechischen Republik am 1. Mai 2004 rückt immer näher. Die Beitrittsverhandlungen, die sind längst abgeschlossen. Doch einige Anpassungen müssen hierzulande noch vorgenommen werden, um die Legislative EU-konform zu gestalten. So etwa im Falle eines öffentlichen Vergabegesetzes. Hören Sie mehr von Gerald Schubert.
Das Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge. Hinter dieser Formulierung verbirgt sich ein Dauerbrenner der tschechischen Innenpolitik. Früher konnten die Auftraggeber ihre Lieferanten bzw. Dienstleistungsfirmen autark bestimmen. Eine verpflichtende öffentliche Ausschreibung war zunächst überhaupt nicht vorgesehen. Seit Mai vorigen Jahres gibt es zwar ein Gesetz, das gewisse Vergabeverfahren vorschreibt. Dieses stellt jedoch wiederum so manches Schlupfloch bereit. So sind etwa Aufträge in manchen sensiblen Bereichen vom öffentlichen Wettbewerb ausgenommen. Und oft werden auch die unübersichtlichen Kriterien bemängelt, die letztlich formal über den Zuschlag für eine bestimmte Firma entscheiden. Dass die Regierungsvorlage zu einem Vergabegesetz jetzt wieder auf der Agenda des Abgeordnetenhauses steht, das hat mit einer Forderung der Europäischen Union zu tun. Gewisse legislative Standards sind nämlich Voraussetzung für den Fluss von Geldern aus EU-Fonds. Aus diesen Fonds stehen allein in den Jahren 2004 bis 2006 2,6 Milliarden Euro für die Tschechische Republik bereit, jedoch eben nur dann, wenn in Form eines EU-konformen Vergabegesetzes für eine entsprechende Weiterverwendung garantiert werden kann. Laut Petr Stěpán von der Bürgerinitiative Oživení würde jedoch auch der neue Gesetzesentwurf Hintertüren offen stehen lassen. So könne man etwa für gewisse Firmen maßgeschneiderte Auftragskriterien formulieren und auch gegen Kartellbildung sei man nicht ausreichend abgesichert.
Das znamená, že se 5-10 firm dohodne a budou žádat o zakázky a
Das heißt, dass sich 5 oder 10 Firmen absprechen, sich um einen Auftrag bewerben und dabei die Preise eben nur um das absolut nötige Maß unterbieten. Und im nächsten Auswahlverfahren, da werden dann die Rollen wieder getauscht. Petr Dimon jedoch, Sprecher des Ministeriums für Regionalentwicklung, weist diesen Vorwurf zurück. Kartellvereinbarungen lassen sich nie ausschließen, denn man kann durch ein solches Gesetz nicht verhindern, dass sich Firmen untereinander absprechen. Nichtsdestoweniger hat aber der Auftraggeber jederzeit die Möglichkeit, einen Auftrag wieder zu stornieren, wenn er den Verdacht hat, dass es zu einer Kartellvereinbarung gekommen ist. Wenn es vermutlich auch weiterhin Kritik an der Vergabe öffentlicher Aufträge geben wird, einen Fortschritt sollte das neue Gesetz, das hinsichtlich der genannten EU-Auflagen wohl so bald wie möglich beschlossen werden wird, in jedem Fall darstellen. Eine Entscheidung des Parlaments steht nächste Woche auf dem Programm.
Höhe 19 Meter, Teile 4,5 Meter, Alter plus minus 200 Jahre. Ja, Sie wissen schon Bescheid, liebe Hörerinnen und Hörer. Da kann nicht von einem Menschen die Rede sein, sondern von einem Baum, der diese Tage berühmt wurde. Für wie lange, das wird sich erst zeigen. Immerhin, zumindest für dieses Jahr, ist er der Baum des Jahres. Mehr erfahren Sie von Jitka Mladková.
Der Baum des Jahres ist eine Buche, die in Jihlava Iglau, quasi im Stadtzentrum, in der Nähe der St. Jakobskirche ungefähr seit dem Jahr 1800 ihre Schönheit bis zur heutigen Gestalt entfalten konnte. Den Ehrentitel Baum des Jahres 2003 hat die historische Buche in einem Wettbewerb errungen, der bereits zum zweiten Mal landesweit in Form einer Umfrage von der Stiftung Partnerst wie Partnerschaft veranstaltet wurde. Ihre Vorschläge und damit mit ihrer Stimmen haben diesmal insgesamt 26 Menschen zur Unterstützung eines besonderen Baumes eingesandt. Aus einigen Orten wurde in diesem Zusammenhang sogar die Gründung einer Bürgerinitiative für die Durchsetzung gerade ihres Baumes gemeldet. In Jihlava kam die Initiative von den Schülern des dortigen Gymnasiums, die insgesamt 6000 Stimmen gesammelt hatten. Wie man den Sieg gefeiert hat, fragte ich Martina Rychetska, Lehrerin am Iglauer Gymnasium.
Bei uns wird eigentlich immer noch gefeiert, denn die Begeisterung der Schüler ist noch da. Sie kauften sich Kinderschampagner und gingen zu dem Baum, um ihn ein bisschen zu betröpfeln. Vor Ort begrüßten sie dann den Baum mit einem lautstarken Siegesruf und dann plauderten wir noch einmal über die ganze Geschichte.
Im kommenden Jahr wartet auf die ehrwürdige Buche, übrigens keine gewöhnliche, sondern eine mit roten Blättern, eine gründliche Pflegekur, durchgeführt von einer Fachfirma, bezahlt durch die Stiftung Partnerstvi. Doch was verspricht man sich in Inglau für die Zukunft davon, einen siegreichen Baum zu haben? Noch einmal Martina Rychetska.
In Zukunft, glaube ich, wird der Baum mehr Touristen herbeilocken, aber vor allem auch mehr Iglauer, die sich dann bewusst darüber werden, welche Rarität wir in der Stadt haben. Unsere Schüler haben nämlich Werbung gemacht unter den Stadtbewohnern. Beim Sammeln der Unterschriften für die Anmeldung unserer Buche für den Wettbewerb haben sie faktisch jeden 10. Iglauer angesprochen und so haben viele erst erfahren, welch schönen, ja bedeutenden Baum wir in der Stadt haben.
An die 500 Kinder haben in dieser Woche frisches Leben in die mittelböhmische Stadt Příbram gebracht. Kinder aus mehreren Ländern Europas, die sich aktiv dem Gesang und Tanz verschrieben haben. Hier fand nämlich das bereits 5. Festival der Kinderchöre und Tanzensembles statt, das alljährlich von der Bürgervereinigung Gesellschaft der Freunde der Völker des Ostens und vom Theater in Příbram organisiert wird. Theaterdirektor Jiří Slanec erzählte mir, wie der Impuls entstand, ein solches Festival ins Leben zu rufen.
Když se na mě obrátili, já jsem v té době netušil, co je společnost Přátel národu východu a domníval jsem se, že se jedná o spolupráci s Japonskem.
Als ich angesprochen wurde, ahnte ich nicht, was die Gesellschaft der Freunde der Völker des Ostens ist und ich dachte, es handelt sich um eine Zusammenarbeit mit Japan. Dies freute mich sehr, aber dann zeigte sich, dass es sich um keine enge tschechisch-japanische, sondern um eine fast europäische Angelegenheit handelt. Die Anfänge waren ganz klein. Es traten zunächst an die 5 oder 6 Ensembles aus nicht mehr als 3 Ländern auf. Bis heute ist jedoch eine sehr umfangreiche Veranstaltung daraus erwachsen.
Der Initiator war also die Gesellschaft der Freunde der Völker des Ostens. Tomáš Lukavský von dieser Bürgervereinigung spricht über das Hauptanliegen des Festivals.
S cílem jednak prezentovat práci dobrovolných uměleckých kolektivů.
Unser Ziel war es, die ganzjährige Arbeit von Kollektiven zu präsentieren, die sich freimütig der Kunst widmen. Gleichzeitig wollten wir die Bedingungen dafür schaffen, dass sie methodische Erfahrungen und Notenmaterial mit Ensembles aus dem Ausland austauschen können.
Insgesamt 24 Chöre und Tanzensembles aus Bulgarien, Estland, Weißrussland, Russland und weiteren Ländern verbringen bis zu 7 Tage in der Tschechischen Republik. Auf dem Programm ihres Aufenthalts stehen Konzerte in Příbram und in anderen Städten und Gemeinden, bei denen sie neben ihrem eigenen Repertoire auch ein tschechisches Lied bzw. einen tschechischen Tanz aufführen müssen. Zudem führen sie Ausflüge und gegenseitige Treffen durch. Für den Chor Magnificat aus Ulan-Ude in der Buryatischen Republik nahe der russisch-mongolischen Grenze war die Teilnahme am Festival gleichbedeutend mit seiner ersten Auslandsreise. Die Stadt Příbram und die tschechische Natur haben einem 10-jährigen Sänger dieses Chors sehr gefallen. Und was sagte er über das tschechische Publikum? Das Publikum hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Die Leute unterscheiden sich von den Buryaten. Sie haben komische Frisuren. Ihr Verhältnis zur Musik? Das ist normal, so wie bei uns.
Thank you.
Kinderchor Choralek aus Příbram hat unser Tagesecho beendet. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit der Sendereihe Begegnungen mit und von Martina Schneiberkova.
Begegnungen.
Frauen aus Deutschland, Österreich, der Slowakei und Tschechien, die verschiedene Kirchen vertraten, trafen am vergangenen Wochenende im südböhmischen České Budějovice Budweis zusammen, um über aktuelle Probleme, vor allem des Zusammenlebens der Nachbarvölker, zu diskutieren. Das Treffen wurde im Rahmen des Projektes Eunika von der Frauenkommission des Ökumenischen Kirchenrates der Tschechischen Republik organisiert, unter dem Motto »Lasst uns als versöhnte Nachbarn in Mitteleuropa leben«. Die größte Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen des Treffens erweckte sicherlich der Vortrag der Journalistin Barbara Kudenhoff-Kalerke, die in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts und danach wieder in den Jahren 1991 bis 1995 als ORF-Korrespondentin in Prag wirkte. Frau Kudenhoff-Kalerke bat ich nach ihrem Vortrag ans Mikrofon. Frau Kudenhoff-Kalerke, Sie haben gesagt, wir haben die gemeinsame Geschichte, aber die Geschichte wurde verschieden erlebt. Und das betrifft nicht nur das 20. Jahrhundert, wenn man sich auf den ersten Blick denken könnte, sondern auch die Geschichte des Mittelalters und so weiter. Wie haben Sie das eigentlich gemeint?
Ich glaube, dass Deutsche und Tschechen, Deutsche und Österreicher, Tschechen und Sudetendeutsche viel gemeinsam erlebt haben, aber sie haben es ganz verschieden aufgenommen. Die Wahrnehmung war ganz anders von der einen und von der anderen Seite. Ein Beispiel, das ich erwähnt habe, sind die Hussiten. Etwas, worauf die Tschechen stolz sind, ein großes, wichtiges Kapitel der Geschichte, eine Quelle der demokratischen Traditionen des tschechischen Volkes. Auf der anderen Seite bei uns in Österreich ist der Hussitensturm immer noch in Erinnerung als etwas Schreckliches. Es wurden noch im 19. Jahrhundert die Glocken geläutet in Erinnerung daran. Also die Geschichte, auch die weit zurückliegende Geschichte, hat sich tief eingeprägt im Bewusstsein der Menschen. Das ist in den Familien von Generation zu Generation weitergegeben worden. Und die Geschichte ist ja eigentlich die Summe der Geschichten, die wir erzählen, die wir einander erzählen, die wir unseren Kindern, unseren Nachkommen erzählen. Genauso natürlich die Zeit der Gegenreformation, furchtbar für die Tschechen, eine Blütezeit für die Österreicher, auch für die Bayern, der Zusammenbruch der Monarchie, der österreichisch-ungarischen Monarchie, ein Unglückstag für die Österreicher, ein Glückstag für die Tschechen und so weiter und so weiter. Also vieles, was auf der einen Seite als eine glückliche Zeit empfunden worden ist, ist auf der anderen Seite als eine unglückliche Zeit empfunden worden. Ich glaube, wir werden uns da schwer auf einen Nenner einigen, aber es hilft schon, wenn wir die Geschichten der anderen Seite hören und verstehen können.
Um die Geschichte der anderen verstehen zu können, muss man auch bestimmte Tatsachen kennen, die Geschichte kennen. Sie haben da zum Beispiel die gemeinsame Historikerkommission erwähnt, die hat sich wunderbar auf bestimmte Tatsachen geeinigt. Inwieweit sind diese Kenntnisse der Geschichte notwendig für das Verständnis dieser Wahrnehmung der anderen?
Also ich glaube, man kann von gewöhnlichen Bürgern nicht erwarten, dass sie historische Studien anstellen über die gegenseitigen Beziehungen. Es gibt nur einfach Ereignisse, die so tief gewirkt haben, dass sie auch jeder weiß, jeder Mensch, der überhaupt nicht gebildet ist und sich nicht besonders für Geschichte interessiert, jeder Tscheche weiß, was das Münchner Abkommen war, jeder Deutsche weiß, was die Vertreibung der Sudetendeutschen war. Also es hilft schon, historische Fakten zu wissen. Es muss sich aber sozusagen erst langsam in das allgemeine Bewusstsein von der Ebene der Historiker zu den normalen Menschen herumsprechen.
Meinen Sie, dass dieses Defizit an der Aufarbeitung oder Wahrnehmung der Geschichte mit der nächsten Generation teilweise beseitigt wird?
Also ich glaube, dass sich die Jungen nicht besonders für die Geschichte und für die Vergangenheit interessieren, dass sie aber kein Problem haben und sehr unbefangen miteinander umgehen. Das hat auch mit der Europäischen Union zu tun. Es ist für junge Leute eigentlich ziemlich einfach, mit Leuten aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen sich zu verstehen. Sie hören dieselbe Musik, sie tragen dieselben Kleidungsstücke. Man kann sie eigentlich kaum voneinander unterscheiden, wenn sie im Sommer mit ihren Rucksäcken durch die Welt reisen. Also ich glaube, die nächste Generation wird diese Vorurteile und Wunden, die wir mit uns herumtragen, eigentlich nicht mehr haben.
Ich habe an mehreren ähnlichen Treffen teilgenommen, also tschechisch-deutschen Treffen, die entweder von der Christlichen Akademie organisiert wurden, von der Ackermann-Gemeinde oder von bestimmten Stiftungen. Aber manchmal tut es einem irgendwie leid, dass diese Treffen praktisch nur derselbe Kreis von Leuten besucht und dass die wenig Publizität haben. Glauben Sie, dass das auch davon kommt, entweder sind die Leute ungeschickt, das zu propagieren, oder manchmal hat das diesen kirchlichen Anhauch und das wird von einem Teil der Presse abgelehnt?
Ich glaube, es kann jeder nur in seinem Umfeld tun, was er kann, und das kirchliche Umfeld ist halt in beiden Ländern ein ziemlich kleines. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass es auch außerhalb viel gibt, also auf einer ganz profanen Ebene, natürlich in der Wirtschaft. Es gibt viele deutsche, österreichische Firmen, die in Tschechien aktiv sind. Die meisten Leute, die da arbeiten, lernen Tschechisch. Es gibt auch viele Tschechen, die in Österreich oder in Deutschland lernen, studieren, arbeiten. Das wird noch mehr so sein innerhalb der Europäischen Union. Also ich glaube, dass einfach die Wirklichkeit, das praktische Leben auch etwas beiträgt zu mehr Verständnis, was solche hochgestochenen Treffen vielleicht nicht zusammenbringen.
Zum Abschluss des ökumenischen Treffens fragte ich zwei Teilnehmerinnen aus Deutschland danach, was sie während der Diskussionen für besonders anregend hielten. Anne Patzelt meinte:
Also am interessantesten fand ich heute früh den Vortrag, und zwar aus dem Grund, weil sie die geschichtlichen Hintergründe sehr verdeutlicht hat und immer dazu gesagt hat, wie hat das die eine Seite empfunden und wie die andere. Denn das gleiche historische Faktum wurde ja offensichtlich ganz unterschiedlich gesehen und empfunden. Und da ein bisschen, das fördert das Verständnis, finde ich, wenn man weiß, warum die so denken oder warum sich das so entwickelt hat.
Sie hat das selber auch betont. Es ist wichtig, also dieses Erleben der Geschichte ist unterschiedlich und man muss das einsehen und verstehen.
Also ich finde, dass sie sehr wichtig sind. Ich meine, ich war von der Geschichte her nicht ganz unbelegt, sage ich mal, nachdem mein Mann auch aus dem Sudetenland stammt und auch im Haus des Öfteren über verschiedene Dinge diskutiert worden ist und er auch als Lehrer geschichtliches Bewusstsein selber auch gehabt hat. Aber manche Hintergründe, die weiter zurückliegen, waren mir nicht bewusst. Was noch zu Hussitenzeiten und so weiter, was sich da alles abgespielt hat und wie sich das dann auch in der Monarchie unterschiedlich entwickelt hat, wie das so gesehen worden ist, das habe ich nicht gewusst. Weil mein Mann natürlich auch als Deutschstämmiger seine deutsche Sicht hat. Wir haben auch bekannte Tschechen, mit denen wir auch manchmal diskutiert haben. Und die haben auch versucht zu erklären, ihre Sicht. Aber es ist mir nie so deutlich geworden wie heute.
Walburga Wieland betonte einen anderen Aspekt, der auch während der Diskussionen erwähnt wurde.
Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wirklich aktuelle Themen angesprochen werden, die auch Europa betreffen. Denn das ist ja unsere Zukunft.
Wie zum Beispiel?
Zum Beispiel, ob Gott in der Verfassung vorkommen soll oder nicht.
Soll er da vorkommen, Ihrer Meinung nach?
Meiner Meinung ja. Wir leben in einer Dimension und diese Dimension ist Gott für uns. Und wir können ohne diese Dimension nicht leben.
Es gab ja aber auch ganz unterschiedliche Meinungen. Das war auch interessant, das zu hören, womit das die Leute begründeten.
Gut, das ist die Meinung der anderen, aber meine Meinung, ich gehe nicht ab davon und ich werde sie auch verteidigen bis zum Letzten. Meine Meinung ist, dass Gott im christlichen Gedankengut nicht ausgelöscht werden darf.
Danke.
dieser kleinen musikalischen Kostprobe ist der Bericht über das ökumenische Frauentreffen, das am vergangenen Wochenende in České Budějovice stattfand, beendet. Ich freue mich auf ein Wiederhören in einer Woche.
Soweit Martina Schneiberkova und ihre Begegnungen. Und damit ist unser heutiges Programm am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8:30 na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12:30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13:30 na frekvenci 13 580 kHz a také od 15:30, 17:30 a 19:30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8:30 a v 15:30. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17:30. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23:30 na frekvenci 9 440 kHz, od 1:30 na frekvenci 6 200 kHz a od 2:30 na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23:30 na frekvenci 11 615 kHz a od 1:30 na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte